Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Galater 5, Vers 22. Die jetzt gut aufgepasst haben bei diesem Einleitungsvers und schon im Mai da waren, als ich das letzte Mal auf der Kanzel war, haben gerade gemerkt, ups, mit dem hat er doch schon dann seine Predigt angefangen. Keine Angst, ich habe heute gleich trotz der kurzen Zeit etwas Neues vorbereitet. Letztes Mal, als ich dran war, habe ich euch über Superheldenkräfte predigt. Und eine von diesen Superheldenkräften habe ich besonders rausgenommen. Es war dann Geduld. Und es hat mich irgendwie darüber inspiriert, noch gerade einmal so eine Predigt darüber zu machen, über eine Geistesfrucht. Und ich sage euch so, wie es der Thomas heute schon gesagt hat in diesem Psalmwort innen. Ich habe das Gefühl, diese Geistesfrucht, die schmeckt uns noch fast süßer als Honig, wie es das Bibelwort versprochen hat. Ich hoffe es einmal. Es sagt ja am Schluss auch so. Das Thema selber, das ich heute gewählt habe, hat mich an Ostern inspiriert. Dann ist es mir in den Sinn gekommen. Ich bin wieder einmal mehr mit unserer jüngsten Tochter, der Jael, die jetzt gerade den Kindergarten abgeschlossen hat, auf Velotour gegangen. Mal zum Wald gestartet, eine Fahrt ins Blaue. Wir sind mal am Mordensee vorbeigekommen, am Neuenburgensee. Am Abend haben wir es sogar geschafft bis zum Genfersee, haben Rast gemacht. Dann ist da so ein Fluss, Drohne. Sind wir dann am nächsten Tag ein bisschen Drohnen angefahren. Immer weiter und weiter. Wunderschönes Frühlingswetter. Und das Ziel ist dann plötzlich schon geworden. So ein Sehnsuchtsort. Das Meer. Und irgendwann, einmal, nachdem wir pedalen sind, plötzlich am Horizont, wirklich zu Meer, noch einmal einen weiteren Ansporn, noch einmal einen Endspurt zu geben, und plötzlich endet der Weg und vor uns trennt uns nur noch der Strand vom Meer. Und dann stellt man das Velo ab, wenn man das Ziel erreicht hat, und dann rennt man los. Und was ist eigentlich jetzt die Frucht vom Geist, die hier zu diesem Einleitungserlebnis passt? Freude! Ja, grenzenlose Freude! Hey, ich sage euch, was ist das für ein Gefühl, wenn du strampelst und dann kommst du am Meer an? Und ich kann mich noch erinnern, Jael ist in dieser Hitze, die wir hatten, gerade ans Meer rausgekumpelt ist, mit den Kleidern ins Meer gegangen, baden, hat sich in die Wellen geworfen. Einfach eine wahre Freude. Wir haben gehüpft, wir haben getanzt, wir haben gesprungen, wir haben gebadet und einfach Freude gehabt. Aber jetzt ist dir vielleicht heute am Morgen gerade nicht so freudig zumut und es ist vielleicht gerade eine Qual, zuzuhören, wenn der da vorne zum Thema Freude die Predigt halten will. Das Gute an der Geistesfrucht ist es aber, mir wird nicht gefordert, dass du jetzt unauthentisch irgendwie musst ein Lächelmühle machen, musst Freude zeigen vor uns allen, musst Freude erzwingen. Nein, wenn du heute keine Freude kannst empfinden an diesem Sonntag, dann will dir Jesus Freude schenken. Das ist eine Verheißung aus dem Psalm 16, Vers 11, ein Versprechen von Gott an dich. Du musst nur genug nach an seinem Herz sein, für können angesteckt zu werden. Krankheit und angesteckt zu werden, das wäre mal eine Pandemie. Mit Freude angesteckt zu werden. In diesem Psalmort aus dem Psalm 16, Vers 11, da heisst es, du zeigst mir den Weg, der zum Leben hinführt. Und wo du bist, hört die Freude nie auf. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. Hey, ich habe heute euch einen 10-Punkte-Plan auf die Beine gestellt, wie wir ein bisschen freudiger als Christen können ins Leben gehen. Aus diesem 10-Punkte-Plan, Punkt 1. Freude ist mehr als nur gute Laune. Gute Laune ist zwar schön, wenn man sie hat, aber es ist ein Gefühl, das kommt, aber leider auch wieder geht. Biblische Freude ist eine Frucht von der Beziehung von Gott. Und manchmal noch trotz der Umstände. Gott selber sagt, ich bin die Quelle von der Freude. lassen wir das Wort von Gott noch einmal aus den Psalmen reden. Und wirklich, du hast mich wieder froh gemacht. Während sich andere über eine reiche Ernte freuen, ist meine Freude sogar noch viel grösser. Ein Psalmwort, das die Emmentaler Bauern von der FG Summis gut verstehen können, nicht? Die Bibel meint mit Freude nicht einfach nur eine gute Stimmung oder ein bisschen Optimismus zeigen oder Zweckoptimismus zu haben. Ich habe herausgefunden, dass es im Urtext, im Griechischen, sogar ein Wortspiel gibt zu der Freude. Das griechische Wort für tiefe Freude, für Vergnügen, für Herzensfreude heisst Chara. Und das Wort Chara für Freude hängt mit dem Wort Charis für Gnade zusammen. Freude ist also tief verbunden, auch mit der Gnade. Ich freue mich ganz tief, weil ich geliebt bin, weil ich angenommen bin. Nicht, weil alles gerade und glatt läuft oder weil ich mir das erarbeitet habe, sondern Freude zu empfinden, hat auch viel mit Gnade zu tun. Ohne Jesus hätten wir uns heute nicht so Grund, uns zu freuen. Sein Tod am Kreuz und die Auferstehung ist die tiefste Gnade überhaupt, dass wir Freude empfinden können. Und darum, liebe Geschwister, Philipper, Vers 4 aus dem Kapitel 4. Freut euch im Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich euch, freut euch. Hey, das ist ein krasser Vers. Wisst ihr warum? Der Paulus schreibt da aus dem Gefängnis. Freut euch im Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich euch, freut euch. Und das zeigt, wenn dieser Vers aus dem Gefängnis geschrieben wird, die Freude hängt nicht mit den äußeren oder den inneren Umständen zusammen, sondern alleine mit Christus. Mit diesem Hintergrund ist es aus meiner Sicht einer der allerschönsten Versen in der ganzen Bibel drin. Punkt 2 in unserem 10-Punkte-Plan. Freude ist das Werk vom Heiligen Geist. Es heisst im Galatervers, den ich eingangs gelesen habe, Frucht des Geistes und nicht Leistung eines Christen. Das ist immer wieder ein Fall von uns Gläubigen, weil wir meinen, wir müssen es doch alles verdienen. Schaut, Freude ist ein Geschenk. Und der Heilige Geist tut uns die Augen auf für Jesus, für das ganze Erlösungswerk, weil uns vergeben ist und weil wir uns dürfen Kinder von Gott nennen. Und das Coole an einer Frucht ist ja, besonders auch an einer Frucht vom Geist, ist die Tatsache, es gibt Wachstum. Früchte wachsen. Geistesfrüchte können auch wachsen. Manchmal nur langsam, manchmal unscheinbar, aber stetig und jedes Jahr wieder. Jesus sagt, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Seine Freude in uns, das ist das Ziel. Der dritte Punkt, Freude am Wort von Gott. Jetzt machen wir kurz einen Abstecher ins Alte Testament. Das ist übrigens das einzige Mal heute am Morgen. Und zwar müssen wir für das Thema auch von der Freude zum Prophet Jeremia geben. Und mit dem Jeremia zitiere ich einen sehr depressiven Mensch. Wenn man mit einem Schlagwort müsste der Jeremia bezeichnen, beschreiben, dann wäre das der weinende Prophet. Und der grennende Prophet sagt in Jeremia 15, Vers 16, deine Worte waren vorhanden und ich aß sie. Und dein Wort war mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Denn ich bin nach deinem Namen genannt, Herr, Gott der Herrscharen. Der Jeremia schrieb den Satz nicht gerade in einer entspannten, frommen Wohlfühlzeit inne. Er schreibt ihn unter Druck. Er erlebt Ablehnung. Er hat innere Kämpfe. Und genau dort darf er entdecken, Gottes Wort ist nicht nur eine einfache Information. Nein, es ist Nahrung. Ein bisschen später heisst es dann, wie Honig süß. Hey, so passend. Thomas, hast du das erwähnt heute Morgen, das Psalmwort? Es ist Nahrung auch für mein Herz und meine Seele. Der Jeremia sagt, ich aß sie, die Schrift. Und das ist mehr als nur einen schnellen Vers überfliegen. Das bedeutet aufnehmen, können. Vielleicht wieder können, die das können. Verarbeiten, verinnerlichen. Ebenso wie Brot schlussendlich im Körper innen in Kraft verwandelt wird, wenn wir es essen, so verwandelt sich Gottes Wort in uns innen in eine Freudenpower, in Power, wenn wir es essen. Der Jeremia erlebt Gottes Wort als Freude, nicht weil seine Umstände leicht sind, sondern weil Gott selber drinnen zu ihm redet. Freude kommt hier nicht einmal mehr nicht aus einer Situation heraus, sondern aus einer Begegnung mit Gott. Die Bibel ist ein krasses Buch. Ich könnte sogar den Hiob zu der Freude zitieren. Der Hiob, der einfach nur ein Schreckliches erlebt hat, der eigentlich praktisch ein ganzes Buch lang nur in der Anfechtung gelebt hat. Und er zitiert zum Thema Freude. Und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Der vierte Punkt, auch wieder ein schwerer Punkt. Freude ist möglich mit in den Tränen innen. Nehemia Kapitel 8, Vers 10, wir bleiben eben noch gerade im Alten Testament und dann gehen wir wieder zurück ins Neue Testament. Da heisst es, darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Situation, wo der Vers geschrieben wurde, das Volk gehört nach ganz langer Zeit wieder mal das Wort von Gott. Wo sie das Wort von Gott auch anfangen verstehen, für sie angrennen, weil sie merken, wie weit von Gott dass sie entfernt waren. Und genau da sagt der Herr nicht, mit irgendwie Schimpfis oder so kommt er daher, und genau da sagt der Herr, seid nicht bekümmert. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Es ist schon auffällig. Freude in der Mitte von Tränen. Und Gott verbietet die Tränen jetzt nicht. Aber er lässt sie, er lässt das Volk auch nicht in Schuldgefühl innen stecken. Wo eben echte Umkehr ist, da ruft er zur Freude aus. Und schaut, das zeigt uns einmal mehr. Vergebung soll gefeiert werden. Vielleicht ist dein Blick auch gerade mehr auf das, was fehlt, fokussiert, als auf den Herrn selber. Und dann ist Nehemia 8, Vers 10 eine Einladung, wieder ganz auf ihn zu schauen. Der fünfte Punkt von unserem 10-Punkte-Plan ist eine Frage. Was raubt uns Christen dort Freude? Dass wir manchmal so freudlos durchs Leben gehen. Ja, schon der bekannte Philosoph und Atheist Friedrich Nietzsche hat einmal zu der Christenheit eine ganz treffende Kritik formuliert. Er hat nämlich gesagt und geschrieben, Christen, die müssten mehr einfach erlöster aussehen, als dass ich an einen Erlöser Gott glauben könnte. Er hat damit seine Kritik auch an der Lebensfreude und an der Ausstrahlung der Christen von seiner Zeit geäussert. Er hat Christen als trübselig empfunden, als so trübselig für Menschen, die für sich in Anspruch nehmen, wir sind erlöst. Zum Glück sind wir heute ganz eine andere Generation hier in der Schweiz. Zum Glück habt ihr die Ironie verstanden, ihr lacht. Ja, tatsächlich, es gibt Räuber, Räuber, die einem die Freude rauben können. Der Galaterbrief in Kapitel 5, in den Versen 19 bis 21, der redet über solche Freudenräuber. Der Paulus zählt sie hier mal auf. Ich lese es ab. Gebt ihr dagegen eurer alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Unmoral, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zur Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen dann das Leben, ebenso wie Neid, Trunksucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. Interessant. Das sind übrigens die Verse, die genau vor dem Vers stehen, den ich heute euch damit begrüßt habe, mit der Geistesfrucht. Genau diese trübseligen Verse stehen dort vordran. Und dann werden die Früchte vom Geist aufgezählt. 9 Stück sind es. Aber wir könnten noch ganz andere Freudenräuber dazufügen. Zum Beispiel Sünde, die wir drinnen festhalten. Sie dämpft unser Gewissen und auch Gemeinschaft mit Gott. Vergleich und Neid. Warum immer der Anger und ich nicht? Oder das Leistungsdenken, das ich schon erwähnt habe. Wenn ich meine, ich müsste alles, vor allem Gottes Liebe, mir noch selber verdienen. Oder wenn ich mir Sorgen mache, wenn plötzlich meine Probleme grösser werden als mein Blick auf Gott. Und genau darum, weil es solche Freudenräuber gibt, lasst uns Jesus ein. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Schaut ja heute das Wort von Gott genommen, habe es noch einmal ein bisschen durchgeschüttelt und habe es mal in eine ganz andere Reihenfolge ein bisschen reden. Und dieser Vers, so nach diesem Vers aus dem Galater, hey, das tut doch einfach wohl, wenn man diese Last vor das Kreuz bringen kann. Und Freude ist ja schon etwas Cooles. Aber Erquickung ist noch viel besser als nur Freude haben alleine. Weil Erquickung heisst, da kommt auch noch eine Energie, eine neue Kraft dazu. Und das kann heissen, wir bekommen auch noch gerade gleichzeitig Freude im Geist innen. Wenn wir zu ihm kommen, dann fährt Freude ganz von Neuem an, wenn wir eben erquickt werden. Jetzt die Frage ist im 6. Punkt, wenn wir dann so erquickt werden, wie kann denn die Freude auch praktisch wachsen in uns innen? Kurz und bündig ist die Antwort, bleiben in Christus. Man kann es aber auch bildlich sagen, so wie Jesus das gemacht hat, mit Gleichnis in Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber das Schöne ist, die Früchte wachsen an den Reben. Aber der Weinstock ist einfach das Fundament. Also ein Bild, das da ganz gut reinpasst. Oder einfach Zeit haben mit Jesus im Wort, im Gebet, in der Anbetung. Nicht als Pflicht, sondern einfach in der Beziehung. Weiter Dankbarkeit einüben. Hey, wenn etwas in der Erziehung von unseren Kindern ein bisschen gelungen ist, dann, dass sie immer wieder haben gelernt, Danke sagen. Von sich aus Danke sagen. Und wenn mir ein Kind Danke sagt, dann weckt es in mir innen gute Freude, weil ich weiss, jetzt haben die Kinder etwas Schönes erlebt. Jetzt haben sie auch Freude gehabt. Hey, das erfüllt mein Vaterherz, wenn die Kinder mir Danke sagen. Darum, 1. Thessaloniker, Kapitel 5, Vers 18. Sei dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Dankbarkeit lenkt auch den Blick von all unserem Mangel einfach auf Gnade. Weiter, Gehorsam statt Kompromisse. Schaut, der Ungehorsam dämpft schlussendlich unsere Freude. Hey, was war das für eine Not, wo plötzlich der Nathan, der Prophet, in den Königspalast marschiert und dem David vor Augen hat, wo er Übertretungen gemacht hat. Davon redet der Psalm 51, Vers 14, wo der David aus innigstem Herz Gott um Vergebung gebetet hat und hat gesagt, erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Und schaut, dort, wo mir Sünde bekennt, stellt Gott die Freude vom Heil wieder her. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Freude am Heil, dass unsere Namen aufgeschrieben sind im Himmel, dass uns nichts mehr trennen kann von Gott. Weiter, die Gemeinschaft leben. Habe ich schon gesagt, Freude ist ansteckend. Der Paulus schreibt an die Gemeinde in Philippi. Und wenn wir wieder den Philipperbrief zitieren, dann wiederum aus dem Gefängnis raus ein Lehrplatz zur Freude. Jedes Mal, wenn ich im Gebet, im Gefängnis an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete inständig für euch und tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt, vom ersten Tag an bis heute. Ich bin überzeugt, dass der, der so etwas Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Hey, was für eine ehrliche, ermutigende Gemeinschaft stärkt uns in der Freude. Das, was der Paulus hier erwähnt, das sind nicht fromme Masken oder irgendwelche Floskeln, sondern das zeugt von einem ehrlichen und schönen, wohlwollenden Miteinander. Weiter, wie wächst Freude ganz praktisch? Wenn wir einander dienen, statt uns um uns selber zu kreisen. Der Paulus sagt weiter, mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir hart arbeiten müssen, um den Bedürftigen etwas abgeben zu können. Dabei sollen wir immer an die Worte denken, die Jesus, unser Herr, gesagt hat. Geben macht glücklicher als nehmen. Wer also anderen dient, erlebt manchmal sogar die grössere Freude als der konsumieren oder nur konsumiert. Der siebte Punkt ist wiederum ein schwieriger Punkt. Freude haben in der Anfechtung. Das ist jetzt das grosse Spannungsfeld, das ich mit der Erwähnung des Hiob schon ein bisschen aufgetan habe. Weil wir wissen alle, Leid tut weh. Krankheit, Ablehnung, finanzielle Sorgen, innere Kämpfe. Nichts, aber auch wirklich gar nichts daran kann sich auch nur ein bisschen freudig anfühlen. Auch aus meiner Sicht, aus meiner menschlichen Sicht nicht. Und doch sagt die Bibel, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Schaut, Jesus selber hat noch viel grösseres Leid und noch viel grössere Anfechtung erlebt als du und ich. Und er war dazu noch unschuldig gewesen. Manchmal, wenn wir Leid erfahren, ist es mein eigenes Verschulden. Die Bibel erlaubt, dass wir vor Gott kommen und klagen. Er erlaubt, dass wir Tränen haben, dass wir grennen über all das. Er erlaubt, dass wir das Ganze hinterfragen und mit unseren Fragen zu ihm kommen. Freude in Leid heisst nicht, jetzt stell dich doch nicht so an, du bist doch gläubig. Oder jetzt tu doch einfach nicht so. Sondern mit im Schmerz innen gibt es eine tiefere Quelle. Anfechtung formt unseren Glauben. Anfechtung fängt an, unseren Glauben so zu formen, weil das Leid verbindet uns mit Christus. Hey, Christus hat für uns gelitten dort am Kreuz vom Golgatha. Und wir wollen oder denken, wir sollten nur ein schönes Leben haben. Nein, genau in diesem Schmerz innen sind wir eben tiefer verbunden mit Jesus und dort begegnet er uns. Darum, klag ehrlich vor Gott. Echte Freude wächst nicht aus Verdrängung raus. Oh ja, manchmal sind es so viele ärztliche Sprechstunden, wo Menschen einfach ihr Leid probieren zu verdrängen und dann macht es sie krank. Wie tönt das konkret, wenn wir vor Gott unser Herz ausschütten und veranklagen? Das ist der Psalm 13, ein Beispiel. Hilferuf eines Angefochtenen, ein Psalm Davids, vorzusingen, ich verzichte darauf. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll mein Feind über mich erheben? Schau doch und erhöre mich, Herr, mein Gott! Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden und meine Widersachen sich freuen. Es kommt sogar noch Schadenfreude vor in dieser Predigt innen, dass ich wanke. Ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist, Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Hey, das ist ein Klagenpsalm. 5 Verse lang, 1 Jammer. Und dann plötzlich geht einem die Augen auf, weil Jesus zu einem ins Herz redet. Und man hat plötzlich gemerkt, wie Jesus durchgetragen hat, wie Jesus hilft. Und plötzlich kannst du nicht mehr anders als einfach Freude haben, trotz deinem Trübsal, den du blasest. Und das ist der nächste Punkt. Freude mit im Leid innen. Und dafür noch ein Zitat aus der Bibel. Freut euch viel mehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Denn wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Jetzt aber mal ganz ehrlich. Wie kann Gott nur so etwas sagen, ohne unser Leid, und da Menschen gehen wirklich den Teufelsleid durch, klein zu reden. Nimmt uns da Gott überhaupt ernst mit dem Vers? Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen muss. Denn dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Die Antwort habe ich für mich gefunden. Also dazu ist ein kleines Wortspiel. Freude im Leid ist keine Freude am Leid. Vor Gott ist die Freude im Leid innen. Eben nicht so, dass Gott auch Freude am Leid hätte. Jesus selber sagt, ja auch für das noch zu untermauern, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Die Bibel verschwiegt uns Leid nicht und verschwiegt auch nicht, dass Jesus selber gelitten hat an dem, was er durchmachen musste. Aber sie erkennt eine unglaubliche, erstaunliche Freude mit im Leid innen. Der passende Vers dazu, für das zu unterstreichen, aus 2. Korinther 6, Vers 10. Wir erleben Dinge, die uns traurig machen und sind doch immer voll Freude. Im Ehevorbereitungskurs vor etwas mehr als 20 Jahren habe ich gelernt, man soll das Wort immer und nie vermeiden. Aber ich glaube, man soll es eben doch nicht immer vermeiden. Wir erleben Dinge, die uns traurig machen und sind doch immer voll Freude. Also dieser Vers hat so eine tiefe Wahrheit drin. Auch wenn wir jetzt denken, es ist doch einfach zum Davonlaufen. Dann sagt uns der Vers, aber die Freude ist gleich immer vorhanden, musst einfach tiefer runterlochen oder tiefer fallen in die Hand von Gott. Und das ist jetzt kein billiger Trost, den ich da vorne predige. Es heisst, ich kann gleichzeitig rennen und doch wissen, ich bin gehalten. Gott ist da. Er hat das letzte Wort. Der Paulus sagt über Jesus, in Hebräer 12, Vers 2, dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, muss nicht schauen, es ist gerade vertuschen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Der Paulus sagt etwas ganz Radikales, etwas ganz Mutiges, das uns herausfordert. Er stellt auch mehr immer wieder auf die Probe. Wie weit bin ich selber bereit zum Gehen? Noch einmal zurück zum Philipper. So tönt es immer noch aus dem Gefängnis raus. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Also der Paulus hier aus dem Gefängnis ist brutal. Ich weiss nicht, ob ich jetzt gerade das Gebet formulieren könnte und so beten könnte, wie der Paulus raus. Aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Hey, das hat Konsequenzen. Im Leid innen lernen wir den Mann der Schmerzen kennen. Wie aus dem Jesaja Kapitel 53. Und das ist im Alten Testament geschrieben, wo das Erlösungswerk dazumal noch gar nicht stattgefunden hat. Die ewige Frage, warum lässt Gott überhaupt das Leid zu? Schaut, Leid weist auch auf die kommende Herrlichkeit her. Und wiederum der Paulus in Römer Kapitel 8, Vers 18. Denn ich bin sicher, dass die Leiden der jetzigen Zeit im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns sichtbar werden wird, überhaupt nicht ins Gewicht fällt. Wie kann ich praktisch Freude im Leid innen finden? Halte an Gottes Zusagen fest. Zum Leid gibt es ganz viele Verheißungen in seinem Wort. Zum Beispiel Matthäus 28, der Vers 20, wo die soll trösten. Jesus sagt er, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Es gibt keinen Tag, wo ich nicht bei dir bin. Such Gemeinschaft, darum bist du heute da in der Gemeinde versammelt. Such Gemeinschaft, weil das Leid das isoliert. Aber der Leib von Christus, der trägt. Und der trägt durch. Kommen wir wieder zurück zum Galater. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wir müssen die Last vom Leid nicht einmal alleine tragen. Darum kommen wir heute zusammen, dass wir es gegenseitig einander tragen können. Und wenn jeder ein bisschen anpackt, ist die Last schon viel leichter. Jesus sagt zu den Jüngern, die auch kurz vor schwerem Leid stehen, auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Hey, ein Vers, der gerade dreimal Freude drin vorkommt und nur einmal vom Leid dreht ist. Und wo Christus bleibt, da bleibt auch eine Freude, die einfach viel tiefer ist und viel tiefer geht als jede Träne. Die vor ihm liegende Freude von Jesus, Gemeinschaft zu haben mit dem Vater und er Erlösung für dich und mich, für uns alle zu erlangen, hat ihn durch die schwere Leidenszeit vom Kreuz durchgebracht. Wir werden heute am Abendmahl dieser Leidenszeit auch gedenken. Die Perspektive schenkt uns auch der Heilige Geist in uns. Unsere Geschichte endet nicht im Grab, sondern in der Herrlichkeit. Aber der Tod, die letzten paar Stunden, die bringen ganz sicher Leid über unser Leben. Aber es endet nicht im Grab, es endet in der Herrlichkeit. Und dort geht es nur noch mit Freude weiter. Der 9. Punkt von meinem 10-Punkte-Plan, den ich heute euch heute vermitteln zu der Freude. Freude auch erkennen können. Schaut, Freude und Lachen sind überhaupt nicht verdächtig. Manchmal hat man so ein das Gefühl, wenn wir fromme Killen müssen zusammenkommen, dann muss man aber auch ganz andächtige Miene machen. Nein, Freude und Lachen sind überhaupt nicht verdächtig. In den Sprüchen heisst es, ein fröhliches Herz macht das Angesicht schön. Aber wenn das Herz bekümmert ist, entfällt auch der Mut. Ich tue noch nachher doppeln. Ein fröhliches Herz ist eine gute Medizin, sagt nicht nur der Doktor, aber ein betrübter Geist vertrocknet das Gebein. Schaut, Gott hat überhaupt nichts gegen Lachen und gute Laune und Fröhlichkeit, aber er will, dass Freude aus einem geheilten, bei ihm tief verankerten Herz kommt. Und an was erkennt man denn die Freude, die aus einem tief verwurzelten Herz rauskommt? Die Freude macht nicht oberflächlich, sondern tief. Die Freude macht nicht blind wegen dem Leid, sondern sie dreht durch. Die Freude, die führt zu der Anbetung, nicht zu Stolz, was man alles schon geschafft hat. Die Freude hat dann eine grossartige Ausstrahlung. Andere merken im Umfeld innen, da ist etwas, das nicht von dieser Welt ist. Dazu wiederum die Bibel, die redet. Denn wo Gottes Reich beginnt, geht es nicht mehr um Essen und Trinken. Es geht darum, dass wir ein Leben nach Gottes Willen führen und mit Frieden und Freude erfüllt werden, so wie es der Heilige Geist schenkt. Und merkt ihr etwas? Mit dem Wort schenkt, der Heilige Geist schenkt, da schließt sich auch wieder der Kreis zum Anfang. Wir sind wieder bei Freude als Geistesfrucht, die nur der Heilige Geist schenken kann, die wir in uns innen nicht erzwingen können. Freude als Geistesfrucht ist uns geschenkt. Als Frucht, die aber auch wachsen kann. Und das Wachstum wird auch geschenkt. Du musst es nur beschütten. Wenn wir noch in die Bibel nachdoppeln, wer Christus in dieser Weise dient, über den freut sich Gott und den achten die Menschen. Kommt schon gleich wieder Freude drinnen vor, in diesem Bibelvers, der wirklich ziemlich lang ist. Und jetzt komme ich zum Grande Finale. Der 10. Punkt. Und der 10. Punkt ist einfach die grösste Freude. Die Jünger mussten nicht nur den Leid durchgehen, die Jünger hatten auch Freude. In Lukas Vers 10, Kapitel 10, Vers 17, kommen die Jünger voller Freude zu Jesus. Es heisst, die 70 kamen zurück und berichteten voller Freude: Herr, sogar die bösen Geister gehorchen uns, wenn wir auf deinen Namen berufen. Aber Jesus kontert und multipliziert jetzt die überschwängliche Freude. Er hätte ja kritisieren können. Aber nein, er multipliziert die Freude. Er sagt nämlich: Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Bingo! Von vorne. Die Jünger kommen begeistert zu Jesus zurück. Herr, es ist der Wahnsinn, was wir erleben. Sogar Dämonen folgen uns. Gott wirkt, Gebete werden erhöht. Hey, wenn die Gemeinde am Donnerstag zusammenkommt, darum kommt wieder am Donnerstag. Gebete werden erhöht und wir können uns freuen. Vollmacht ist da, geistlicher Erfolg. Die Jünger sind eben Juhu. Und Jesus, er bremst ihre Freude nicht. Er tut es einfach nur neu tischeln. Freut euch, ja, aber nicht zuerst über das, was ihr einfach erlebt, sondern über das, was fest ist. Eure Namen sind im Himmel aufgeschrieben. Und das sind wieder beim Geschichten, die ich euch erzählt habe. Ich habe euch Geschichte erzählt, wenn man ans Meer kommt, an den Sehnsuchtsort, wo man einfach Freude hat, grenzenlose Freude. Aber unsere Freude hängt eben sehr oft nur an Erlebnissen. Und Erlebnisse sind irgendwann einmal vorbei. Nein. Freut euch ja, aber nicht zuerst über das, was wir erleben, sondern über das, was fest ist. Mein Name ist im Himmel oben aufgeschrieben. Wenn es läuft, geistlich, beruflich, familiär, ja, das sind wir oben auf. Wenn nicht, dann fällt unsere Freude in sich zusammen. Und Jesus zeigt, wenn das so ist, dann ist das ein sehr wackeliges Fundament. Jesus lenkt uns mit dieser Predigt, mit diesen Worten, die ich hier auch ein bisschen neu tischelt habe aus der Bibel raus, in die tiefste Sicherheit rein, die es nur geben kann auf dieser Erde. Eure Namen sind im Himmel aufgeschrieben. Das ist die grösste Freude. Das heisst, du bist Gott gut bekannt. Du bist gewollt. Du bist angenommen. Du bist geliebt. Nicht wegen deiner Leistung, sondern alleine aus Gnade von Christus. Und diese Freude ist auch eine unverlierbare Freude. Hey, wie hatte ich vorhin Freude gehabt, als ich das unschöne Lied gehört habe, das wir auch in Korea, in Asien gesungen haben. Die Christen, die zum Teil durch viel grössere Leid und Schicksal durchgehen. die man fast auf Deutsch übersetzen könnte. Wenn ich mal vorangehe und meine eigenen Wege suche, deine Güte säckelt mir einfach hinten nachher. Nehmt mal das Bild. Die Güte von Gott säckelt jedem von uns hinten nachher, auch wenn wir probieren, davon zu laufen. Hey, das ist eine unverlierbare Freude, weil dein Name im Himmel steht, ist das unantastbar bis in Ewigkeit, bis in alle Ewigkeit hinein. Weil im Himmel, da kennen sie keine Radiergummis, da können sie nicht durchstreichen. Es ist unantastbar bis in alle Ewigkeit hinein. Und schaut, als Schlusswort kommt ja abends Amen in der Kirche. Aber ich muss jetzt sagen, nach diesen schönen Bibelworten ist einfach ein Amen zu wenig. Darum hier ein Zitat von einem altbekannten Bundesrat. Freude herrscht!